Ich hatte vorhin schon gesagt, ich freue mich sehr, dass Michael Müller heute Abend hierher gekommen ist, aus Hannover, sozusagen den Umweg nach Hamburg gemacht. Michael Müller war beruflich Stahlbetonbauer, dann über den zweiten Bildungsweg Abitur gemacht, dann Diplom-Betriebswirt, im Stadtrat der Stadt Düsseldorf gesessen für die SPD und dann lange Jahre, seit 1983 bis 2009, Mitglied des Bundestages und in den letzten Jahren, seit 2005, parlamentarischer Staatssekretär im Umweltministerium. Also sozusagen ganz nah dran an all diesen Fragen, die Brigitte Dalbender gerade kurz skizziert hat. Michael Müller war auch schon des Öfteren hier bei Tagungen und ich weiß noch, du warst schon im Umweltministerium als Staatssekretär und hast dann gesagt, ich komme gerne zum Arbeitskreis Wirtschaft und Finanzen, zu einer kleinen Gruppe, um endlich mal dann auch in einem anderen Kontext Fragen von zukunftsfähigem Deutschland und Wachstumsfragen zu diskutieren. Und da gibt es auch eine große Nähe zum BUND. Du bist sozusagen Vorsitzender der Naturfreunde in Deutschland, die aus der Arbeiterbewegung hervorgegangen sind und sitzt im Präsidium des Deutschen Naturschutzringes. Ich freue mich sehr, dass du die Stippvisite hierher gemacht hast und ich hoffe mir so ein Stückchen beides, denke ich, Herausforderung und Ermutigung, dass wir uns auf den Weg machen. Bitte, Michael.
Ich mache das jetzt nicht, um irgendwas zu sagen, aber ich will zwei Ergänzungen doch noch machen. Ich habe unter anderem die deutsche Delegation auf den 4 Tagungen des Weltklimarates geleitet. Also auf den IPCC-Tagungen war ich verantwortlich für die Bundesrepublik. Und da sage ich jetzt noch aus dem zweiten Grund, was ich auch für wichtig finde. Ich habe 1990 das erste Szenario verantwortet, damals von 33,7% CO2-Reduktion bis zum Jahre 2005 bei gleichzeitigem Ausstieg aus der Atomenergie. Also das erste große Szenario habe ich damals geschrieben und will einfach nur sagen, dieses Szenario, hätte man es umgesetzt, hätte im ersten Jahr der Bundesrat dem Bundesbürger im Schnitt 54 D-Mark gekostet. Im zweiten Jahr 18 D-Mark. Im dritten Jahr hätte er schon 14 D-Mark plus gemacht. Und im fünften hätte er schon an die 100 D-Mark plus gemacht. Also im Grunde genommen, ich sage das nur deshalb, man hat den Eindruck, man muss immer wieder dasselbe diskutieren, was man schon seit wirklich 40 Jahren diskutiert. Irgendwas stimmt doch nicht. Irgendwo fühlt man sich doch, ich weiß nicht, zumindest hintergangen, wenn man sich dann auch noch als Volk der Dichter und Denker nennt. Es passt doch nicht zusammen. Jedenfalls besonders fällt mir das auf und deshalb bin ich dankbar, was Jobst, für dessen Arbeit ich hier übrigens auch mal danken möchte, denn das ist ja auch nicht immer so einfach, mit unbequemen Themen sich immer herauszuhängen, also Dankeschön. Am Anfang gesagt hat, mit der engagierten Zivilgesellschaft. Ich verstehe im Augenblick beispielsweise auch überhaupt nicht mehr, was in unseren Medien abläuft. Da sagt dann ein Bundesumweltminister, gegen den ich gar nicht weiter was sagen will, weil ich finde, der entscheidende Punkt sind noch diejenigen, die ihn kritisieren. Da sagt er etwas, was im Grunde genommen sogar ein Rückfall hinter der Umweltministerin von 1994 bis 1998 namens Angela Merkel ist und wird da sozusagen als mutiger Erneuerer gefeiert. Fällt mir unglaublich schwer zu begreifen, aber es ist so. Also beispielsweise unser berühmter Herr Jörges im Stern schreibt, endlich ein mutiger Politiker, der über die alten Schranken springt. Jetzt habe ich da nochmal nachgeguckt, in der Tat ist es ja so, im kerntechnischen Regelwerk der Bundesrepublik, und dem müssen alle Länder zustimmen, und die Bundesregierung steht als Regelzeit für Atomkraftwerke 40 Jahre. Das ist das, von dem Herr Töpfer ausgegangen ist, Herr Wallmann ausgegangen ist, Frau Merkel ausgegangen ist. Und jetzt sagt Herr Röttgen, er orientiert sich an den 40 Jahren, also sozusagen an dem Zustand vor dem Ausstiegsgesetz. Und alle feiern ihn als einen mutigen Politiker, der den Ausstieg will. Also irgendwie begreife ich das ehrlich gesagt nicht mehr. Zumal, wenn man genauer hinguckt, im kerntechnischen Regelwerk steht 40 Jahre. Herr Röttgen spricht von 40 Betriebsjahren, was schon einen Unterschied von mindestens 5 Jahren ausmacht. Das heißt, da stehen die Dinger 45 Jahre. Man muss das nämlich auch genau wissen, über was er redet. Und dann sagt er, es sei denn, es gibt noch sicherheitstechnische Nachrüstungen. Ja, was heißt das eigentlich? Ich kann nur sagen, die bis heute abgestellten Atomkraftwerke in der Welt haben einen Schnitt von 28 Jahren erreicht. Das älteste Atomkraftwerk, was überhaupt gelaufen ist, kommerziell, war Calder Hall in Großbritannien. Das ist von 58 gegangen bis vor 4 Jahren. Also ansatzweise auf 60 Jahre ist noch nie ein Atomkraftwerk gekommen. Und auf einmal heißt das, und alle Journalisten schreiben das, Atomkraftwerke könnten sicher bis 60 Jahre laufen. So viel Unsinn, wie im Augenblick erzählt wird, habe ich selten erlebt und alle fallen drauf rein. Deshalb die Bemerkung, wir brauchen wirklich eine lebendige Zivilgesellschaft, die diesen Unsinn, wo immer es geht, auch öffentlich macht. Es ist absoluter Quatsch, der da überall erzählt wird. Und es wird so getan, als sei das sozusagen Modernität und weltweit. Ich will ein anderes Beispiel nennen, wie verrückt das ist. Als ich noch Staatssekretär im Umweltministerium war, habe ich ein besonderes Interesse gehabt an Chile. Das sage ich auch ganz ehrlich aus einem einfachen Grund. Ich war am 8. September 1973, also 3 Tage vor der Ermordung von Allende, bei Allende. Und seit der Zeit habe ich da noch einen Draht zu. Und ich habe für Chile zusammen hier mit Institutionen einen Plan gemacht, wie dieses Land bis zum Jahre 2050 völlig umsteigen könnte auf erneuerbare Energien. Und das hat dann auch in dem Wahlkampf jetzt in Chile eine Rolle gespielt, weil nämlich die beiden Haupt- oder größten Parteien auf Atomenergie setzen wollen. Und dann stellen wir also den Plan vor, alle sagen toll, und dann sagen die, nee, das wollen wir nicht, aus 2 Gründen. Deutschland will da auch wieder rein in die Atomenergie. Erstes Grund. Und zweitens, unsere Nachbarn Argentinien und Brasilien haben ja auch Atomenergie. Die haben die übrigens damals gemacht, weil sie damit die Bombe haben wollten, die Atombombe. Das ist ja sowieso, die Geschichte der Atomenergie ist eigentlich die Geschichte der Atombombe, wenn man ehrlich ist. Ne? Gut, jedenfalls einen solchen Blödsinn zu erzählen, hat eine Wirkung in der Welt, die ist katastrophal. Es gibt kaum ein Land, das so geeignet ist wie Chile für einen schnellen Umstieg in die erneuerbaren Energien. Und nur weil die Diskussion in anderen Ländern auf einmal so bekloppt ist, sagen die, nee, wir machen jetzt auch Atomenergie. Oder um ein anderes Beispiel zu nennen, wie verrückt diese Debatte ist. Auf der Tagung der Weltklimakonferenz in Bangkok, also dort, wo man über Gegenmaßnahmen diskutiert hat, da haben die USA vor allem gesagt, zur Rettung des Klimas brauchen wir die Atomenergie. Tatsächlich ist das Quatsch. Der Grund der amerikanischen Delegation war ein ganz anderer. Die wollen die 34 Atomreaktoren neu bauen, die George Bush geplant hat, und kriegen die nicht durch. Also wollen sie sich eine Legitimation über die Klimafrage holen, weil sie hatten eigentlich keine Mehrheit dafür in den USA. Ja, und dann fängt dankenswerterweise an die österreichische Delegation und sagt, können wir wirklich sagen, Klimaschutz ist das wichtigste Instrument, Atomenergie ist das wichtigste Instrument zum Schutz des Klimas. Was bedeutet das beispielsweise für den Iran? Was bedeutet das für Nordkorea? Wie können wir sagen, das ist weltweit das wichtigste Mittel, um das Klima zu schützen und sagen, überall dürft ihr das machen, nur nicht im Iran und in Nordkorea? Natürlich dürfen wir es da nicht machen, aber dann dürfen wir es woanders auch nicht machen. Also es wird sowas von schizophren und undurchdacht versucht, etwas zu retten, was nicht zu retten ist, dass ich mir schon die Frage stelle, was ist eigentlich dahinter? Und wie gesagt, auch in der Bundesrepublik war das ganz anders. Wir sind 1988, damals in der Enquete-Kommission Klimaschutz, ganz bewusst der Frage nachgegangen, ob Atomenergie das Klimaproblem lösen können. 1988 haben unzählige Studien dazu gemacht und das Ergebnis war, obwohl von den 26 Mitgliedern der Kommission 18 für die Atomenergie waren, dass wir einstimmig beschlossen haben, die Atomenergie kann das Problem nicht lösen. Einstimmig. Da war unter anderem bei damals in der Kommission Professor Michaelis, der das Handbuch Kernenergie hier in Deutschland geschrieben hat. Das ist so ein Standardwerk überhaupt für die Atomenergiefreaks. Einstimmig haben wir beschlossen, der einzige Weg zur Lösung des Klimaproblems ist der Umstieg auf die drei E's. Auf Einsparen, Effizienz und Erneuerbare. Und wenn man dieses sieht und über die ganze Kette von Energieumwandlung und Nutzung sieht, dann sind alle sozusagen großtechnologischen, verbundwirtschaftlichen Ausrichtungen ein Hemmnis, um dieses Ziel zu erreichen. Deshalb neben diesen Sicherheitsfragen, das ist ja klar, sage ich, auch energiepolitisch ist es absolut Quatsch, eine Fortsetzung dieser Großkraftwerke, sei es auf Kohlebasis, sei es auf atomarer Basis zu machen. Es wird kein Problem in der Zukunft lösen, sondern im Gegenteil, es wird blockieren, dass der Umstieg überhaupt möglich ist. Das hat einstimmig eine Kommission beschlossen, die mehrheitlich von Befürwortern der Atomenergie besetzt war hier in der Bundesrepublik. Nur es nimmt keiner zur Kenntnis. Warum? Das ist immer wieder meine Frage und dazu möchte ich hier ein bisschen was vortragen. Hoffentlich kriege ich das jetzt hin. Bildschirmpräsentation. So, ne? Also, ich glaube, um das zu verdeutlichen, wir sind aus meiner Sicht im Augenblick an dem vielleicht interessantesten, aber auch schwierigsten Punkt seit Jahrzehnten in unserem Land wie auch in der Welt. Und warum? Wenn ich also ausgehe davon, dass Politik und Demokratie bedeutet, dass man sozusagen antizipiert, welche Zukunft auf uns zukommt, welche Chancen da sind und welche Gefahren dabei sind, dann würde ich behaupten, wir haben in der Bundesrepublik wie auch wie in anderen Ländern seit mehr als 30 Jahren ein gigantisches Versagen, weil wir im Grunde genommen sozusagen unfähig sind, die wesentlichen auf uns zukommenden Herausforderungen der Zukunft wirklich umzusetzen. Bekannt ist alles, nur das Umsetzen ist nicht möglich. Und ich frage mich, woran das liegt. Ich behaupte, erster Punkt, weil man zwar über die Probleme redet, sie aber nicht durchdringt. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Nicht? Wir kennen das von Alexander Mitscherlich aus seiner berühmten Schrift über die Fähigkeit zu trauern. Über ein Problem reden heißt noch lange nicht, ein Problem begriffen zu haben. Aber wir reden unglaublich intensiv über wahnsinnig viele Probleme, aber wir durchdringen sie schon lange nicht mehr. Beispielsweise das Klimaproblem. Es kann niemand seit eigentlich 1988 sagen, er hätte darüber nicht gehört. Und trotzdem durchdringen wir es nicht. Die zweite wesentliche Frage, warum es nicht passiert ist, weil wir im Grunde genommen sozusagen, wenn es darauf ankommt, immer alles herunterbrechen auf Einzelpunkte, isoliert sehen, anstatt noch die Zusammenhänge zu begreifen. Wie hieß das so schön im Brief des Lord Chando an Francis Bacon, also im fiktiven Brief von Hugo von Hofmannsthal? Weil ich die Zusammenhänge nicht kenne, zerfallen mir die Worte im Munde wie modrige Pilze. Und so ist das auch in der heutigen Zeit. Wir reden über alles, aber wir begreifen die Zusammenhänge nicht. Ein ganz wichtiger zweiter Punkt. Und der dritte Punkt ist, diese ganzen Ideen, und ich finde, das war wichtig, dass Brigitte das gesagt hat, sind verbunden mit unserem Verständnis von Entwicklung, Modernität und Fortschritt. Und das ist Wachstum. Aber über das, was wir reden, ist nicht mehr gleichzusetzen mit Wachstum, sondern mit Entwicklung. Und das ist schon was anderes. Nicht? Also insofern, die Politik, aus meiner Sicht, aber nicht nur die Politik, auch die Öffentlichkeit, die Zivilgesellschaft, versagt eigentlich seit den 70er Jahren, denn die beiden Hauptprobleme unserer Zeit, der Doppelschock, den wir erlebt haben, mit der Finanzmarktkrise und dem Klimawandel, ist seit dieser Zeit bekannt. So, also müssen wir als zweites in der Politik entwickeln, dass wir nicht nur reden über die Probleme, sondern auch über ein neues Modell. Wir werden nicht aus der Sackgasse rauskommen, wenn wir nicht über ein neues Modell reden und wie wir es umsetzen können. Ich finde, die Idee des Gleichgewichts ist das Interessanteste, denn der entscheidende Punkt der letzten 30, 35 Jahre ist die immer stärkere und immer schnellere Zerstörung jeden Gleichgewichts in der Gesellschaft. das Gleichgewicht mit der Natur, das Gleichgewicht mit sozialen Strukturen und so weiter und so weiter. Also die Zerstörung des Gleichgewichts ist der entscheidende Punkt und man muss aus meiner Sicht eine neue Idee des Gleichgewichts stellen. Für mich ist das die Idee der Nachhaltigkeit, aber wir werden mit der Nachhaltigkeit nicht weiterkommen, wenn wir nicht gerade von Seiten der Umweltbewegung oder der Naturschutzbewegung klarer definieren, was wir unter Nachhaltigkeit verstehen. Für mich war mit das Schlimmste in Kopenhagen, man ging in den Raum rein, überall war Werbung für Nachhaltigkeit, von den Hedgefonds, von den großen Energiekonzernen und so weiter. Ich meine, wie bekloppt muss man sein, das alles als Nachhaltigkeit zu bezeichnen, aber es läuft so, es läuft so. Ne? Also man muss aus meiner Sicht gerade von denen diese Idee ausgekommen ist, mal deutlicher definieren, was man darunter versteht. Und drittens, man muss den Menschen Angst nehmen, weil ich bin auch zutiefst davon überzeugt, wenn wir die Hintergründe Klimawandel, Energiepolitik debattieren und es eben nicht mehr organisieren über einen grenzenlosen Zuwachs, dann wird die Verteilungs- und Gerechtigkeitsfrage das Entscheidende sein. Die Menschen werden das nicht mitmachen, wenn es nicht gerecht abläuft. Also diese drei Punkte muss man machen und ich behaupte, also ich will das hier nochmal klar machen, ich behaupte, dass die Schlüsselfrage ist, die wir jetzt diskutieren müssen, die Frage des Wachstums und wie man sozusagen von Seiten einer anderen Vorstellung von Fortschritt, von Gesellschaft, Wachstum neu definiert. Der amerikanische Präsident Franklin Delano Roosevelt hat gesagt, das Wichtigste für die Menschheit ist das Rendezvous mit dem Schicksal. Damit meint er, dass es immer wieder Gestaltungsfenster gibt, in denen dann zusammenkommen muss das Erkennen der Lage, ein Konzept für eine Alternative und mutige Menschen oder mutige Politiker oder was auch immer, die sozusagen eine entscheidende Weichenstellung anders machen. Aus meiner Sicht geht das ganze Thema sehr tief. Ich will das ein bisschen andeuten, weil wir ja auch innerhalb jetzt des Deutschen Naturschutzrings diese Debatte intensiver führen. Im Kern ist historisch die Idee des Wachstums entstanden am Beginn der Aufklärung und zwar mit einer Philosophie, die zwei Wurzeln hatte. Erstens Naturbeherrschung. Francis Bacon, von dem dieser berühmte Satz kommt, Wissen ist Macht, hat darunter verstanden, dass der Mensch die Natur beherrscht. Das war das Verständnis. Naturbeherrschung. Novalis hat zu Recht gesagt, hat zu Recht die Frage gestellt, wo soll diese Naturzerstörung enden? Aber in der Tat, sie stützen sich auf Descartes und auf wen auch immer, die alle im Kern ein Verständnis haben, die Natur reguliert sich selbst, aber der Mensch muss sie beherrschen. Also es war nicht das Verständnis, was man heute brauchte, dass der Mensch sich einordnet in die Natur, sondern dass er sie beherrscht. Und das zweite Grundverständnis, besonders deutlich bei John Locke, aber auch bei anderen, war, wir müssen immer mehr Wachstum haben, ein grenzenloses Wachstum. Es geht hin so weit, dass man damals schon beschrieben hat, Freiheit ist nicht möglich, wenn es nicht immer mehr Wachstum gäbe. Und bei John Locke wird das sogar so weit thematisiert, dass er sagt, Wachstum ist die Voraussetzung von Emanzipation, Emanzipation ist Freiheit und die Voraussetzung für diese Freiheit ist, dass jeder Mensch jeden Tag ein Stück mehr abbekommt von Eigentum und Wachstum. So original bei John Locke, also dem Ideengeber der französischen Verfassung und der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Aber dahinter stehen sozusagen zwei Bewusstseinsstränge, die in der damaligen Zeit verständlich waren. Es war eine begrenzte Welt mit relativ geringen Einwohnerzahlen. Da war sozusagen das Thema Wachstum überhaupt nicht vorstellbar in der Dimension unserer heutigen Welt mit 6,5 Milliarden Menschen und all den Konsequenzen, die das für die Naturzerstörung hatte. Nur diese beiden Grundideen, Naturbeherrschung und Wachstum in dem Sinne, wurde zur Grundlage der europäischen Freiheits- und Modernitätsidee. Und heute sind wir an einem Punkt, da geht dies nicht mehr. Und deshalb müssen wir diese Debatte führen. Aber um es mal so auf den Punkt zu bringen, es gibt nicht eine Partei beispielsweise im Bundestag, die eine kritische Wachstumsdebatte führt. Gott sei Dank will man jetzt eine Enquete-Kommission mal einsetzen, um das Thema Bewertung des Nationaleinkommens zu debattieren. Aber in allen Parteiprogrammen, ganz egal wo, steht immer drin Wachstum. Immer Wachstum. Und der Schlüssel beispielsweise der Europäischen Union heißt, wir brauchen ein mindestens Wachstum von 3%. 3% heißt in einem Menschenleben Verzwölffachung der Gütermenge. Muss es ja auf den Punkt bringen, um was es da geht. Es ist alles nicht machbar, aber es ist sozusagen unsere Grundphilosophie. Wir haben eine Grundphilosophie, die heißt, Politik wird ersetzt durch die Hoffnung auf Wachstum. Und das hat so wahnsinnige Formen, ich will nur zwei nochmal nennen, weil ihr kennt, wir kennen gemeinsam hier diese ganzen ökologischen Fragen, also beispielsweise, dass nach dem Planet Index allein in den letzten 35 Jahren ein Drittel des Reichtums in den Meeren oder in den Wäldern zerstört worden sind. Oder dass wir beispielsweise seit etwa Mitte der 80er Jahre die Tragfähigkeit der Erde überschritten, also dass wir mehr nutzen, als die Erde regenerieren kann. Das ist ja alles bekannt. Ich will aber mal zwei ökonomische Punkte nennen. Also es ist nicht nur ökologisch falsch, sondern auch ökonomisch. Wenn man nur die Schulden beseitigen will, die jetzt aufgemacht wurden im Zusammenhang mit dem Rettungspaket, dann bedeutet das in der Konsequenz, ich brauche 18 Jahre lang ein Wachstum von 7%, um dieses Problem wieder zu beseitigen. Wir haben in der Zeit, in 10 Jahren vor der Wirtschaftskrise, also von 1998 bis 2008, ein durchschnittliches Wachstum gehabt von 1,5%. Wir bräuchten jetzt 7. Wer glaubt an einen solchen Unsinn noch? Das höchste Wachstum, was wir in Deutschland hatten, war von 1960 bis 65 4,8%. Und jetzt 7% nur zur Beseitigung der Folgen der Wirtschaftskrise. Das ist doch Schwachsinn. Oder ein anderes Beispiel, um das auch klar zu machen. Von den 31 OECD-Staaten haben in der Zwischenzeit 22 Länder nur noch ein lineares Wachstum. Aber unsere Sozialsysteme, unsere Beschäftigungspolitik, unsere Haushaltssanierung ist alles auf ein exponentielles Wachstum ausgerichtet. Wie soll das Problem noch gelöst werden mit dieser Politik? Ich halte es für einen kollektiven Selbstbetrug, den wir machen. Und deshalb ist es unglaublich wichtig, dass jetzt die Zivilgesellschaft, da komme ich wieder auf Jobst Kraus mit seiner Forderung zurück, dass wir wachsam sein müssen, dass wenn die Politik, wenn die Medien es nicht schaffen, diese Debatte zu führen, müssen wir sie beginnen. Es gibt keine Alternative. Wir müssen endlich diese Diskussion führen, dass wir glauben, grenzenloses Wachstum sei die Lösung unseres Problems. Also wenn alleine, um auch nur ein anderes Beispiel zu nennen, die Menschheit nur insgesamt bei 6,5 Milliarden Menschen oder 9 Milliarden Menschen Mitte dieses Jahrhunderts das Wohlstandsniveau von heute der OECD erreichen will, dann bedeutet das eine Vervierzehnfachung des Bruttoweltprodukts. Also eine Vervierzehnfachung der Inanspruchnahme der Natur und der Wirtschaftsgüter. Es wird nicht funktionieren. Und deshalb ist es unglaublich wichtig, dass diejenigen, die eher aus der Philosophie des Gleichgewichts herauskommen, also die Umweltverbände, diese Diskussion führen. Das nur zur Vorbemerkung, weil ich glaube, dass der Schlüssel für den Erfolg dieser Debatte sein wird, ob wir im Bereich Energie zu einem Umsteuerungsprozess kommen, wobei ich Energie gleichsetze mit unserem Verständnis auch der Nutzung von Rohstoffen insgesamt. Also für mich ist sozusagen Energie ein Schlüsselthema, das einen Symbolcharakter haben muss für die Frage der Nutzung der stofflichen Seite und um das mal auch nochmal deutlich zu machen, auch das muss die Umweltbewegung viel stärker debattieren. Wir wissen, dass beispielsweise wahrscheinlich in der Ölfrage in Saudi-Arabien, also dem größten Ölproduzenten der Welt, der Höhepunkt der Förderung etwa Anfang der 90er Jahre überschritten wurde. Davon gehen wir aus und es gibt viele Indikatoren, dass das auch stimmt. Aber wir haben beispielsweise in der Welt Stoffe, die sind unglaublich knapp, dass schon in den nächsten 15 Jahren die Frage der Verfügbarkeit sich stellt. Ich will nur mal ein Beispiel nennen. In Deutschland gibt es eine unglaubliche Euphorie für das Elektroauto. Die Mehrheit der Batterien, die fürs Elektroauto genutzt sind oder genutzt werden sollen, ist Lithium. Wenn ich die Reserven von Lithium nehme, dann bedeutet das, dass wenn ich die heutige Nutzung fortschreibe für Mobiltelefone und ähnliche Batterien, dann bleibt eine Lithiumreserve übrig für gerade 2 Millionen Fahrzeuge. Das kann doch nicht die Rettung der Welt sein. Und in vielen anderen Bereichen ist das auch, bei Gallium, bei Rhenium und so. Das sind alles Stoffe, die in den nächsten 5 bis 8 bis 10 Jahren nicht mehr da sind, bei dem heutigen Verbrauch. Ja, und dann? Wir sagen, wir hoffen auf den technischen Fortschritt. Was ist aber, wenn der mal nicht eintritt? Also insofern, es ist eine unglaublich spannende Zeit, wo auf einmal sozusagen eine Debatte über die Endlichkeit der Erde und damit über Wachstum losgeht, auf die wir offenkundig seit 30 Jahren, obwohl wir sie seit 30 Jahren kennen, nicht vorbereitet sind. Also, deshalb, wir stehen aus meiner Sicht am Beginn eines Jahrhunderts der Ökologie, und das wird vor allem an folgenden Punkten deutlich. Erstens Klimawandel, ich komme dann jeweils auf die Punkte zurück. Zweitens der Höhepunkt in der Überschreitung vieler Rohstoffe. Drittens, dass die nachholende Industrialisierung auf einmal eine ganz neue Dimension in der nachholenden Naturzerstörung annimmt. Auch da nur ein Beispiel. Als wir den ersten großen Klimabericht 1990 vorgelegt haben, waren die Industriestaaten insgesamt noch beteiligt mit 74% an den globalen CO2-Emissionen. Heute ist es so, dass die OECD-Staaten 48% stellen und 52% die anderen. Und die Tendenz verändert sich unglaublich schnell. Oder ein anderes Beispiel ist ja auch bekannt. Ein durchschnittlicher Bürger von China hat nur 1/5 der Emissionen im Vergleich zu einem Bürger der USA. Trotzdem ist China in der Zwischenzeit der größte Emittent der Welt. Es hat sich sozusagen unglaublich was verändert durch die nachholende Industrialisierung. Und solange die sozusagen nach den Mechanismen des alten Wachstumsdenkens geht, ist die Welt nicht zu retten. Muss man einfach feststellen. Der nächste Punkt ist hier sicherlich bekannt, rasantes Fortschreiten des Artenverlustes, das auch ökonomisch sich immer mehr ausweitet. Fünfter Punkt, ein ganz strategischer Punkt gerade für auch das Thema neue Arbeitsbildung. Wir haben jetzt 30 Jahre eine Entwicklung hinter uns, bei der immer mehr die Arbeitsproduktivität das wirtschaftliche Wachstum übersteigt. Die Konsequenz ist, immer mehr Arbeit wird durch Technik ersetzt. Und um sozusagen trotzdem die Beschäftigungslage zu verbessern, werden deshalb immer mehr Niedriglohnsektoren geschaffen. Also 1-Euro-Jobs und was auch immer. Die ganze Hartz-IV-Debatte ist ja nur vor diesem Hintergrund zu verstehen. Die Konsequenz ist, dass man sozusagen in der Falle ist, entweder Arbeitslosigkeit zu akzeptieren oder eine immer größere Vertiefung des Grabens zwischen Arm und Reich. Und das Interessante ist, wenn ich stattdessen sozusagen auf die Knappheitsfaktoren Umwelt, Ressourcen, Klima gehe, dann steigere ich die Energie- und Rohstoffproduktivität. Ein ganz anderer Weg. Der hat den Vorteil, dass ich neue Arbeit schaffe, weil ich beispielsweise Kohlendioxid oder Abfall oder Emissionen einspare. Also auch das begründet das Jahrhundert der Ökologie. Und letztlich die Finanzkrise. Ich habe ja gesagt, für mich waren die 70er Jahre entscheidend für die politischen Fehleinschätzungen. In den 70er Jahren hat Helmut Schmidt über Erhard Eppler gesiegt, im Grunde genommen. Erhard Eppler, der den Club of Rome ernst nehmen wollte, und Helmut Schmidt, der Angst vor dem Wachstum, vor dem Einbruch beim Wachstum sah, basta. Und auf der anderen Seite sind in den 70er Jahren auch aus Wachstumsgründen die Weichenstellungen für den Finanzkapitalismus erfolgt. Die Ursache für den Finanzkapitalismus und die Aufkündigung des Systems von Bretton Woods war nichts anderes als die sinkenden Wachstumsraten in Großbritannien und den USA. Und damals haben zuerst Thatcher und Reagan darauf reagiert, dass sie sozusagen Abschied genommen haben von dem traditionellen Kapitalismus hin zum Finanzkapitalismus. Alles hat was mit Wachstum zu tun. Es ist immer dieselbe Grundfrage gewesen. Also, und auch heute, um aus dem Dilemma rauszukommen, reicht es nicht aus, ein paar Boni von Managern zu beschneiden, sondern man braucht eine andere Logik in der Wirtschaftspolitik. Also das Thema, was bisher nicht geführt wird. Alles kommt immer wieder auf diese Grundfrage zurück. So, jetzt komme ich zu den Einzelpunkten. Treibhauseffekt, ich brauche nicht viel hier zu sagen. Es ist ja bekannt, dass wir sozusagen dabei sind, die Atmosphärenfenster zu schließen. indem wir in der unteren Luftschicht, also in der Troposphäre, bestimmte Schadgase ansammeln. Möglicherweise haben wir jetzt einen Abkühlungsprozess durch die Vulkane, der den Klimawandel etwas verlangsamt. Das hatten wir übrigens schon mal in den 90er Jahren auch, damals bei den Ausbrüchen der großen Vulkane in Ostasien. Aber es ist ja keine Lösung des Problems. Aber es ist in der Tat so. Übrigens, es gibt eine ganz perverse Studie, wenn ich die mal nennen darf. Professor Ramanathan, einer der führenden Klimaforscher in der Welt von der Universität San Diego, hat eine Studie erstellt, dass man das 2-Grad-Ziel, also dass die Erwärmung bei 2 Grad gestoppt wird, nur dann erreicht, wenn China nichts tut zur Luftreinhaltepolitik. Ne? So weit ist es. Die Studie ist überschrieben, Gesundheitstote oder Klimatote von Ramanathan, und kommt dann zu dem Ergebnis, dass wenn China die notwendigen Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität, vor allem in den Industrieregionen, macht, dann ist der Klimawandel frühestens bei 2,4 Grad erst zu stoppen. So pervers ist in der Zwischenzeit das, was wir als Folge unseres Nichtstuns haben. Also, wir haben eine Ausgangssituation, es ist klar, dass in erster Linie hier die Energieversorgung dranhängt, aber wir haben eine Ausgangssituation, dass wir heute schon 1,4 Grad im System drin haben. Weil man muss ja sehen, das Klimasystem hat eine zeitliche Verzögerung von etwa 50 Jahren. Das, was wir heute spüren an Klimaänderungen, ist eigentlich die atmosphärische Konzentration noch von etwa 1965 ungefähr. Alles, was danach an Schadstoffen gekommen ist, ist im System drin, wirkt sich aber noch nicht aus, ist aber nicht mehr zu stoppen. Das heißt, wir haben real im Augenblick etwa 0,86, 0,87 Grad, aber nehme ich die Zeitverzögerung rein, bin ich bei 1,4. Und jetzt versucht man, die 2 Grad zu erreichen. Es wird aber hier schon deutlich, wie unglaublich anstrengend dieses 2-Grad-Ziel in der Zwischenzeit zu erreichen ist. Die wahrscheinliche Variante, deshalb sagt das der IPCC, ist 3 Grad mit einer Wahrscheinlichkeit von oberhalb 90%. Was spricht im Augenblick dafür? Also hier sind ein paar Zahlen schon ein bisschen überholt. Das Schlimmste, finde ich, ist der vierte Punkt. Wir haben vor 10 Jahren noch einen Anstieg von Kohlendioxid in der Atmosphäre gehabt von 1,2 Teile auf 1 Million Luftteile. In der Zwischenzeit sind wir bei 2,1 Teile auf 1 Million Luftteile. Bei dem Ausgangswert von heute etwa 385 Teile in der Atmosphäre bedeutet das, wir sind in ungefähr 30 Jahren bei 450 ppm. Und 450 ppm bedeutet, dann ist eine Erwärmung um 2 Grad nicht mehr zu verhindern. Das ist die Diskussion, um die es jetzt geht. Eine Erwärmung aber um 2 Grad, ich will die Zahlen hier nicht weiter vertiefen, ich kann das im Einzelnen bringen, ich meine, das wird auch deutlich, das will ich noch sagen zu dem letzten Punkt, die historische Entwicklung war so, dass in den letzten 650.000 Jahren die Bandbreiten immer waren etwa des Klimawandels etwa 6 Grad im globalen Mittel. Und bei diesen 6 Grad war immer in der Korrelation Kohlendioxid in der Atmosphäre zwischen etwa 120 und in der Spitze knapp 300 Teile auf 1 Million Luftteile. Und jetzt sind wir, wie gesagt, bei 385 und steigen mit einem Tempo von 2,1 pro Jahr weiter an. Und daran wird eigentlich deutlich, wie dramatisch das schon ist. So, was bedeutet 2 Grad? Hier ist nochmal Deutschland. Deutschland liegt über dem weltweiten Durchschnitt. Lass das mal weg. Was das bedeutet, die 2 Grad? Ich will nicht verhehlen, fand es ein bisschen problematisch, dass die Umweltverbände jetzt auch alle schon auf das 2-Grad-Ziel gehen. Weil dieses 2-Grad-Ziel ist aus meiner Sicht schon das Eingeständnis des Versagens der Politik und überhaupt der Gesellschaft. Als wir 1990 das erste Reduktionsszenario gemacht haben, sind wir noch davon ausgegangen, 1,5 Grad Obergrenze könnten wir erreichen. Und jetzt kämpfen wir um 2 Grad. Und was bedeutet 2 Grad? 2 Grad bedeutet, dass wir einen Teil der Welt, besonders die armen Regionen, schon abgeschrieben haben. Wir haben sie schon geopfert. Das ist so. Also ich will jetzt nicht die pazifischen Inseln ansprechen wie Tuvalu, die sind schon vorher weg. Aber große Erdregionen bei 0,2 ist unglaublich dramatisch. Ich will nur ein paar Beispiele nennen. In den Anden hat sich allein in den letzten 18 Jahren die Gletschermasse um ein Viertel reduziert. Und wenn ich sozusagen die 50 Jahre jetzt draufrechne, bedeutet das, 60% der Andengletscher sind nicht mehr zu retten. 60%. Und von den Andengletschern abhängig sind ungefähr heute 100 Millionen Menschen in der Trinkwasserversorgung bzw. Energiebereitstellung. Das ist übrigens der Grund gewesen, diese alarmierende Beschleunigung der Folgen, dass die lateinamerikanische Bischofskonferenz den Benedikt XVI. Aufgefordert hat, dazu eine Enzyklika zu machen, dass die katholische Kirche auch mal was dazu sagt. Zweites Beispiel, vielleicht das härteste, ist Afrika. Afrika hat knapp 1 Milliarde Einwohner, 230 Millionen davon leiden an Hunger und Unterernährung. Und eine Erwärmung im globalen Mittel um 2 Grad bedeutet für Afrika, weil es dort besonders sensible Regionen sind, eine Halbierung der Ernteerträge. Ich weiß nicht, ob man sich die Dimension dieser Frage vorstellen kann, was das bedeutet an Bürgerkriegen, an Völkerwanderung, an Migrationsbewegungen. Es ist jedenfalls ausmalbar. Nächstes Beispiel, Asien. In Asien wohnen 635 Millionen Menschen in Flussdeltas bzw. in niedrigen Küstenzonen. Durch die 2 Hauptgefahren, nämlich immer schneller abfließendes Gletscherwasser aus dem Himalaya, wo etwa 15% der globalen Eismasse gespeichert ist, und den Anstieg des Meeresspiegels nach den neuen Zahlen. Nach den neuen Zahlen erwartet man etwa 99 Zentimeter bis zum Ende dieses Jahrhunderts. Im IPCC-Bericht waren es noch bis zu 58 Zentimeter, aber in der Zwischenzeit geht man aufgrund von Erfahrungen bzw. auch aufgrund von Prozessen, insbesondere in den Polregionen, von höheren Zahlen aus. Das bedeutet, wenn man das nimmt, dass etwa 40% dieser 635 Millionen Menschen durch den Klimawandel existenziell gefährdet sind. Sie müssen umsiedeln oder was auch immer. 40% von 635 Millionen Menschen. Also auch hier fast 300 Millionen Menschen, die existenziell gefährdet sind. Es finden im Augenblick Prozesse statt, die man auch in der Form nicht vorhergesehen hat. Also beispielsweise, dass die Nordsee sich unglaublich schnell erwärmt. Hätte man in der Form nicht geglaubt, es ist aber so. Der Versauerungsprozess nimmt stark zu. Das hat wiederum eine Folgewirkung, die sich auf das Klima auswirkt. Die Speicherfähigkeit der Ozeane geht zurück. Es kommt viel mehr CO2 in die Atmosphäre als früher, weil eben viel weniger in den Senken der Meere kommt. Und auch das beschleunigt den Klimawandel. Und ich will auch etwas hier für Mitteleuropa sagen. Die Alpenregion hat 661 schneesichere Gebiete. 661. Bei einer Erwärmung um 2 Grad im globalen Mittel geht man davon aus, dass in der Alpenregion die Temperaturen im Jahresschnitt etwa 4 Grad zunehmen. Etwa doppelt so viel wie im Weltdurchschnitt. Wenn das umgerechnet wird auf die schneesicheren Gebiete der Alpen, bedeutet das, es bleiben etwa noch 200, 220 übrig. Also eine fundamentale Veränderung. Die Schneegebiete in Deutschland werden eher Schneekanonengebiete sein, mit all den ökologischen Folgen, die damit verbunden sind, an Energieverbrauch, an Wasserverbrauch, übrigens auch an Veränderung von Flora und Fauna. Das ist enorm, welche Folgen diese Schneegebiete heute schon haben, an Verarmung von Arten. Es gibt da interessante Studien in der Zwischenzeit drüber. Also insgesamt, wir reden hier sozusagen über ein Zukunftsproblem, wie wir es in der Form nie hatten. Und trotzdem ist Kopenhagen gescheitert. Und trotzdem haben wir in den letzten 10 Jahren, trotz des Kyoto-Vertrags, einen Zuwachs von Kohlendioxidemissionen von 31% gehabt in der Welt. Nix-Abnahme, 31% plus, dass ich immer wieder zu demselben Ergebnis komme. Im Zweifelsfall ist das Wachstumsinteresse größer als die Verantwortung. Immer wieder dasselbe, was ich am Anfang angesprochen habe. Das will ich jetzt nicht weiter eingehen. So, die wichtigsten Prioritäten, die der Weltklimabericht genannt hat, sind dann natürlich diese Prioritäten, die auch hier angesprochen worden sind oder die hier angesprochen sind. Effizienz, ganz klar. Man hat unter anderem ein globales Gebäudesanierungsprogramm vorgeschlagen, sowohl zur Wärmenutzung als auch zur Kältenutzung. Das ist übrigens auch in Deutschland ein unterschätztes Thema. Bei dem Hauptverbrauchssektor bei Energie, nämlich dem Wärmebereich, entfällt ungefähr ein Drittel in der Zwischenzeit auf Kältetechniken. Also das ist nicht unwichtig, was da abläuft. Doppelterweise problematisch, erstens, weil wir immer noch Stoffe einsetzen, die das Klimasystem schädigen. Bis zum Jahre 2030 ist immer noch erlaubt, diese ganzen F-Gase zu nutzen. Und zweitens, sie sind vor allem durch ihren Energieverbrauch ein riesiges Problem auch generell für das Klimasystem. Zweitens, erneuerbare Energien. Man will das Ziel erreichen, 20% erneuerbare Energien weltweit bis zum Jahre 2020. Das größte Problem ist möglicherweise das Verkehrssystem. Da haben wir die wenigsten Antworten. Ich will nur ein Beispiel nennen, weiß jetzt nicht, ob das die letzte Zahl ist, ich glaube aber ja, 560 Fahrzeuge kommen in Deutschland auf 1000 Einwohner. In Kalifornien übrigens 1147 auf 1000 Einwohner. Ich weiß gar nicht, wie die das schaffen. Aber in China sind es derzeit 22 auf 1000 und Indien 9. Was bedeutet das? Ist doch völlig klar, es wird eine unglaubliche Explosion sein, wenn die nur halbwegs in unsere Mobilisierungsqualitäten oder Größen kommen. Ein wichtiger Punkt ist nach wie vor unterschätzt Schutz der Wälder, Böden und Meeressysteme. Deshalb ist auch bei einer Rangfolge von Kohlenstoff, also Kohlendioxid umgerechnet und erweitert mit den biogenen Faktoren auf Kohlenstoff, Indonesien der drittstärkste Verursacher in der Welt durch die rasante Vernichtung von Wäldern. Und dann kommt Brasilien. So, und trotzdem sagt der Weltklimarat, um auch nochmal auf die Diskussion einzugehen, Nein zu Atom, weil sie sagen, erstens, was wir heute brauchen, sind effiziente Strukturen. Und in der Welt ist das effizienteste Atomkraftwerk gerade bei einem Wirkungsgrad von 36%. Das ist die Spitze überhaupt bei Atom. Bekannt, ich will überhaupt nicht die Kohle verteidigen, ich halte das für auch den falschen Weg, Kondensationskraftwerke auf Kohlebasis zu machen, aber die kommen heute in der Spitze schon auf 47%, sind also im Wirkungsgrad doch schon höher als die Atomkraftwerke. Zweitens sagen sie Nein zu CCS, so nach dem Motto, man soll nicht das, was man immer mehr produziert, verbuddeln, das ist kein ökologischer Weg. Abgesehen neben vielen anderen Fragen, weiterer Verlust von Effizienz, viel teurer, wer soll das überhaupt bezahlen? Und drittens haben sie abgelehnt die chemische Manipulation, aber da muss man wissen, die Wissenschaft versucht es weiterhin, sie versucht weiterhin vor allem Sulfatspritzungen in Meeressystemen, Atmosphäre, um sozusagen den Klimawandel zu verlangsamen. Gott sei Dank hat da die letzte Bundesregierung Nein zugesagt, aber es läuft noch, in vielen Bereichen, vor allem vor der argentinischen Küste. So, das zweite Hauptproblem ist der Peak-Oil-Punkt, also der Höhepunkt in der Nutzung von Rohstoffen. Ich glaube, das wird das zentrale Problem sein. Und weil ich ja skeptisch bin, ob der Klimawandel ausreicht, die Menschen zu verändern, muss man alle diese Themen bündeln, um klar zu machen. Das sind alles unterschiedliche Stränge eines Problems. Ich will das jetzt hier nicht vertiefen, aber nur eine Bemerkung nochmal machen. Wir haben im Umweltministerium mal die 20 wichtigsten weltweit genutzten Metalle zusammengestellt. Und von diesen 20 hatten 17 eine Reichweite von weniger als 50 Jahren. 17 von den 20 lagen unter 50 Jahren in der Reichweite. Da wird klar, was da auf uns zukommt. Das wird Verteilungskonflikte geben und nicht umsonst versuchen vor allem China, Russland, USA und andere Mächte den Zugriff auf Afrika zu halten, um dort die wichtigsten Rohstoffe für sich zu sichern. Also ein Riesenkonflikt, der sich da aufbaut. Der dritte ist die nachholende Industrialisierung. Ich habe das vorhin ja schon mal am Beispiel China deutlich gemacht. Wir haben überhaupt kein Recht, uns über die aufzuregen. Im Gegenteil. Am Beginn der Industrialisierung Chinas wurde mehr gemacht für Effizienz als am Beginn der Industrialisierung fast aller europäischer Staaten. Ist natürlich auch klar, wir sind heute in einer ganz anderen Zeit, aber real ist das so. Wer sich beispielsweise mal die Effizienzprogramme der chinesischen Regierung anguckt oder auch die Ausbaustrategien für Erneuerbare, Das war in anderen Ländern nicht so. Insofern haben wir keinen Grund, den Finger zu erheben. Trotzdem ist es ein reales Problem. Wir kommen trotzdem nicht daran vorbei, dass es auf einmal dadurch eine andere Qualität an Naturzerstörung gibt. Aber ich habe selbst ein wirklich wunderbares Beispiel erlebt. Bei der deutsch-chinesischen Umweltkonferenz in der Nähe von Shanghai, da hat dann der Herr Jäger, also ein Vorstandsmitglied von RWE, geschimpft auf die schlechten Kraftwerke mit dem niedrigen Wirkungsgrad in China. Und daraufhin ist dann der Chef des Instituts für Energiefragen an der Universität Shanghai aufgestanden und hat gesagt, Herr Jäger, Sie haben völlig recht, bei uns gibt es in China ganz schlechte Kraftwerke, aber jetzt nehmen wir mal eine Industrieregion Chinas, also die Region Shanghai. Und dann holte der eine Folie raus, hing die an die Tafel, das waren die Kraftwerke, die Wirkungsgrade der Kraftwerke in China. Und dann holte er einen Bogen raus mit dem Wirkungsgrad der Kraftwerke im Mittelrheinbecken in Deutschland. Und die waren schlechter als die in der Shanghai-Region. Also wir müssen da sehr vorsichtig sein mit unserer Arroganz. Ich persönlich sage, es ist überhaupt kein Grund, die Kondensationskraftwerke in China zu bauen. Aber wir sollen eins wissen, wenn wir selbst nicht Vorbild sind, wie der Umbau aussieht, sind wir in diesen Fragen nicht glaubwürdig. Die wissen ganz genau, was bei uns abläuft. Ja? Der letzte Punkt ist, ich habe das ja schon mal gesagt, wir haben über Jahrzehnte die Frage der Steigerung von Energie- und Rohstoffproduktivität bei uns vernachlässigt. Und wenn man sieht, dass alleine in den letzten 30 Jahren die Arbeitsproduktivität um fast 260% in Deutschland gestiegen ist, die Energie- und Rohstoffproduktivität aber vielleicht gerade mal so um 80% gestiegen ist. Und wenn man weiter sieht, dass nach den Angaben des Statistischen Bundesamtes die Kosten für den Faktor Arbeit in Deutschland bei 18% liegen, der aber für alles das, was mit Energie, Rohstoffen, Materialien verbunden ist, bei über 40% liegt, dann kann man nur sagen, wie viele bekloppte Betriebswirte und Volkswirte haben wir in unserem Land, dass die nur diskutieren über die Senkung der Arbeitskosten, aber überhaupt nicht begriffen haben, wo wirklich die Einsparpotenziale sind und die Chancen, zu neuer Wettbewerbsfähigkeit zu kommen. Die liegen nämlich auf ganz anderen Feldern. Ne? Also insofern, da ist eine Menge drin. Ich will aber klar sagen, alles das, was mit Effizienzsteigerung zu tun hat, ist notwendig, müssen wir tun, wird aber allein das Problem nicht lösen. Es wird immer wieder kompensiert durch das Massenwachstum. Und insofern kommen wir an der dankenswerterweise auch vom BUND initiierten Debatte über Verzicht, ich sage auch ganz bewusst Verzicht, über Änderung der Lebensstile und vor allem auch über Wirtschaftsstile der Begrenzung und des Vermeidens nicht vorbei. Es ist eine absolute Illusion zu glauben, wir könnten das alles nur technisch lösen. Es ist eine absolute Illusion und ich finde, das sind beispielsweise die unangenehmen Fragen, die man debattieren muss. Die müssen wir debattieren. Nicht, weil wir uns so heldenhaft fühlen, sondern weil es eine Notwendigkeit ist, um zu einem anderen Bewusstsein zu kommen. So, was ist bei der Energiewende möglich? Wir haben ein nicht genutztes Einsparpotenzial, also ein leicht mobilisierbares Einsparpotenzial von 5-8%. Wenn man es richtig hart macht, sind es auch bis zu 12%. Aber so, sagen wir mal, was vertretbar ist, angefangen von niedrigerer Raumtemperatur bis Gott weiß wohin, 5-8% sind darin drin. Wir haben ein nicht genutztes Einsparpotenzial in Deutschland von 42-45%. Da ist beispielsweise das von Jobs Kraus genannte Kraft-Wärme-Kopplungsprogramm mit einem Anteil von ungefähr 30% drin. Man kann da noch höher gehen, aber 30% wäre ja immerhin schon fast eine Verdreifachung gegenüber dem heutigen Zustand. Das muss man sehen vor dem Hintergrund sozusagen der Meseberg-Beschlüsse, also die Treibhausgasemissionen um 40% zu ringern. Die Zahl ist hier falsch, wir haben in der Zwischenzeit 22,6%. Trotzdem wird in Deutschland neue Kohlekraftwerke gebaut, wobei ich sage, ich bin auch stolz darauf, dass in den letzten 12 Monaten 11 Kohlekraftwerke, der Bau von Kohlekraftwerken oder die Erweiterung von Kohlekraftwerken gestoppt worden ist. Das finde ich doch eine tolle Tat. Ne? Da sind die Bürger weiter als die, die darüber reden. Das ist so. Ne? Also finde ich eine tolle Tat. Denn um das klar zu machen, dass das gar nicht geht, wird hieran deutlich. Also wir haben jetzt noch bis 2012 im Bau 9 Kohle- und 6 Gaskraftwerke. durch, wenn dann alte Kraftwerke abgeschaltet werden, würde das ein Einsparpotenzial von etwa 42 Millionen Tonnen CO2 bedeuten. Es ist aber nicht sicher, ob die abschalten, muss man sagen. Ne? Viele reden das nur in ihren Werbebroschüren, aber machen tatsächlich weiter. Diese 40% Reduktion bis zum Jahre 2020 sind auf der Basis heutiger Kondensationskraftwerke darüber hinaus nicht mehr zu erreichen. Das wird an folgendem Punkt deutlich. Ich will das klar machen. Wo ist das hier? Da unten. Also der letzte Punkt. -40% bis zum Jahre 2020 bedeutet, dass ich im Jahre 2020 über einen Wert von 400 Gramm Kohlendioxidemissionen pro Kilowattstunde nicht hinauskommen darf. Ein normales Kohlekraftwerk hat heute 750 bis 800, ein Braunkohle um die 1000. Und das ist nur der Zeitraum bis 2020. Wenn wir danach weiter absenken, liegt das dann vielleicht bei 320 und so weiter. Also für eine längerfristige Perspektive müssen wir davon ausgehen, wenn also jetzt ein Kohlekraftwerk in Betrieb wird, sagen wir mal einen Zeitraum von 40 Jahren, dann darf der im Schnitt nicht mehr als 200 Gramm haben. Sonst sind die Klimaschutzziele nicht zu erfüllen. Und das ist nicht möglich bei jedem Kondensationskraftwerk. Und deshalb muss man ehrlich sein. Wer Klimaschutz will, kann kein neues Kohlekraftwerk bauen. Das geht nicht. Das ist nicht mehr möglich. Oder er belügt die Öffentlichkeit. Also insofern, das ist so. Da kommt man den Punkt nicht vorbei. Das hat gar nichts mit Ideologie oder was auch immer zu tun. Es ist einfaches Rechnen. Aber das können ja scheinbar die meisten nicht mehr. Wenn ich sozusagen dies als Ausgangspunkt nenne, dann bedeutet Klimaschutz nicht Atomenergie ist die Brücke in die erneuerbaren Energien. Dann bedeutet das nicht, ich genehmige den Bau hocheffizienter Kraftwerke, die vielleicht dann, wie gesagt, einen Wirkungsgrad haben von 47%, sondern bedeutet Klimaschutz, ich muss das Energiesystem umbauen, dass möglichst wenig Energie verbraucht wird und dass die Strukturen, die ich habe, möglichst wenig Emissionen haben. Alles andere hat nichts mit Klimaschutz zu tun, sondern ist im Grunde genommen ein Modernitätsmantel, der mit der Realität nicht übereinstimmt. Und das, finde ich, muss man ganz hart diskutieren. Jedes neue Kohlekraftwerk ist ein Anschlag auf den Klimaschutz. Und jede Verlängerung der Laufzeiten von Atomkraftwerken ist die Blockade des Umbaus. So ist das. Und deshalb, finde ich, ist diese Auseinandersetzung nicht irgendwie eine Frage, ob ich lieber für Erneuerbare oder für was anderes bin, sondern es ist eine Auseinandersetzung um die Logik eines Systems. Und das ist genau der Punkt. Die Verlängerung des heutigen Systems der Energieversorgung kann die Probleme nicht mehr lösen. Das ist genau das, was es umgeht. Und nur wenn ich den Umbau im Energiesystem hinkriege, kriege ich ihn auch bei den anderen Rohstoffen hin. Und deshalb ist das die Schlüsselfrage überhaupt, ob ich sozusagen fähig bin, mal anders zu denken, ein Problem zu durchdenken und dann auch zu den anderen Konsequenzen zu kommen. Das ist genau der Punkt, warum beispielsweise die Enquete-Kommission Klimawandel am Ende zu dem Ergebnis gekommen hat, über die gesamte Energiekette betrachtet, kann Klimaschutz nur erreicht werden, wenn man auf jeder Stufe das mögliche Potenzial der Einsparung nutzt. Und dann ist das nicht Effizienz, so wie das heute gemacht wird. Statt der alten Kohlekraftwerke baue ich etwas modernere Kohlekraftwerke. Nee. Effizienz heißt, den ganzen Kreislauf zu beachten. Sonst wird es nicht funktionieren. Und genau das ist das, was bis heute immer noch nicht verstanden ist. Effizienz ist eben nicht der Austausch der Brennstoffe, sondern die Veränderung des Systems. Und dafür muss man kämpfen. Und das ist natürlich die Auseinandersetzung mit der alten Wachstumsphilosophie. Ich glaube aber, dass es eine ganze Menge auch optimistischer Punkte gibt, das zu schaffen. Ich will anfangen, nur ganz wenige Beispiele nur mit der Idee der langen Wellen. Man kann sich darüber streiten, ob das, was Nikolai Kondratjew da aufgeschrieben hat, in allem richtig ist. Ich glaube aber in der Grundtendenz ja. Er beschreibt ja, dass beispielsweise am Beginn der industriellen Revolution, dadurch, weil Großbritannien führend war bei der neuen Infrastruktur, technologischen Infrastruktur, vor allem Stichwort Dampfmaschinen, den Aufstieg zur stärksten Industrienation geschafft hat. Also Großbritannien ist angefangen mit einem Anteil von 5% an der Weltproduktion und durch die Dampfmaschine ist es explodiert auf 14%. Dann kam sozusagen die erste große Krise, beschrieben bei Charles Dickens und wo auch immer. Und einfach deshalb, weil man sozusagen gar keine Strukturen hatte, die erhöhte Produktion richtig zu verteilen. Kam die zweite Welle, war dann Eisenbahn, Schiffbau, und also bessere Transportsysteme. Und Großbritannien stieg weiter auf 24% Weltmarktanteil. Und dann war auch das vorbei. Man brauchte neue Materialien, man brauchte andere Formen von Elektrik. Und dann hatte auf einmal Deutschland AEG, man hatte Bosch, man hatte Siemens, man hatte IG Farben. Und Deutschland, was am Anfang dieser dritten Phase der industriellen Entwicklung nur einen Anteil von 4% Weltmarkt hatte, stieg auf 15%. Und Großbritannien rutschte runter auf 12%, weil die in diesem Feld nicht zu bieten hatten. Die nächsten Phasen waren Automobilbau und zuletzt Informations- und Kommunikationstechnologien. Ich sage das nur deshalb, weil wir stehen jetzt am Beginn einer Phase, die wird von den ökologischen Technologien geprägt. Und wer dort vorne ist, wird gewinnen. Und deshalb ist es Quatsch beispielsweise, und dann auch in der Frage, in der Zeit der Krise, die Förderung von erneuerbaren Energien in dieser Weise zurückzuschrauben. Das ist einfach dämlich. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Es ist so, ne? Also, ich glaube schon, dass man sozusagen die langfristigen Perspektiven sehen muss. Und da hat unser Land alle Chancen. Aber es hat nur die Chancen, wenn wir die auch wirklich nutzen. Das wird nicht von selbst kommen. Da muss man massiven Dampf machen. So, was alles möglich ist, habe ich ja schon beschrieben. Also wie gesagt, Effizienz ist für mich einfach nicht nur Austausch von Brennstoffen, sondern heißt für mich andere Formen von Vernetzung, Stärkung der Stadtwerke, aber auch nur, wenn sie auf Kraft-Wärme-Kopplung ausgerichtet sind. Heißt für mich mehr Dezentralität und Verbrauchernähe, heißt auch die Nachfrageseite stärker zu sehen. Energiedienstleistung war früher in der Diskussion mal viel weiter als heute, interessanterweise. Heißt eben nicht nur Entkopplung von Energieverbrauch und Wirtschaftswachstum, sondern absolute Senkung. Das ist das Maßstab der Effizienz. Und was es da alles drin gibt, wird ja deutlich. Also ich meine, das Kraft-Wärme-Kopplungsvolumen ist etwa 40% höher in der Vermeidung von CO2 als das, was wir heute angeblich durch Atomenergie vermeiden. Also ein ganz anderes Potenzial. Nur ich kann aufgrund der Gefahrenpotenziale Kraft-Wärme-Kopplung eben nur nicht mit Atomkraftwerken, eigentlich nicht mit Atomkraftwerken machen. Die wenigen Versuche, die das gegeben haben, waren ja auch alles andere als erfolgreich. Und was alles sonst noch möglich ist, wird ja hier aufgezeigt. Schön ist das die Erfolgsgeschichte der erneuerbaren Energien. Für mich ist das Interessanteste überhaupt die Bildung der IRENA. Ich will das nur mal klar machen, welche weltweiten Chancen es gibt. Also dieser Einrichtung der Vereinten Nationen zur Förderung von erneuerbaren Energien, wo man den Anfang richtig gemacht hat, aber dann den fundamentalen Fehler, das nach Dubai zu setzen. Es passiert nämlich jetzt nichts mehr. Das ist nur, weil Dubai die alle geschmiert haben. Ich weiß nicht, mit wessen Geld, aber gut. Die IRENA, als wir am Anfang letzten Jahres über die IRENA so diskutiert haben, dass wir in jedes Land der Welt einen Sonderbotschafter geschickt haben, um zu fragen, ob die mitmachen, waren wir am Ende der Meinung, na, wenn wir Glück haben, werden es 30. Und in der Zwischenzeit machen mehr als 150 Staaten bei der IRENA mit. Da wird deutlich, es gibt ein unglaubliches Bedürfnis für diese Fragen. Man kann was bewegen, wenn man da mutig vorangeht, aber das braucht eben auch die Glaubwürdigkeit im eigenen Lande. Ich will das jetzt nicht weiter hier vertiefen, sondern eben nur noch mal am Ende deutlich machen. Wir müssen vor allem über die Frage des Wachstums diskutieren. Und das bedeutet, man braucht ganz andere Strukturen, um überhaupt Erfolg, Fortschritt zu bewerten. Dazu gehört aus meiner Sicht der Vorrang der Dezentralität vor den Großstrukturen. Ein ganz wichtiger Punkt. Dazu gehört aus meiner Sicht Bevorzugung oder die Privilegierung von Vermeidung statt immer mehr Zuwachs. Dazu gehört drittens, die Nähe als Grundprinzip ist wichtiger als immer weiter in die Ferne zu marschieren. Also regionale Kreisläufe und so weiter. Da gehört viertens zu, wo immer es geht, Kreislaufsysteme zu entwickeln. Dazu gehört fünftens ein neues Bruttoinlandsprodukt. Ich finde es übrigens eine wichtige Diskussion, dass das Statistische Bundesamt im nächsten Jahr dazu mit einem großen Vorschlag kommen wird. Das sollten wir gerade als Umweltverbände nutzen. Dazu gehört vor allem für mich mehr Demokratiewagen. Ich glaube nicht, dass dieser Umbau möglich ist, wenn wir weiter die Demokratie sozusagen immer mehr formalisieren, statt sie inhaltlich zu füllen. Und dazu gehört als letzter Punkt für mich vor allem Gerechtigkeit im Umbauprozess. Ich glaube, große Teile der Menschen werden nicht mitmachen, wenn sie das nicht als gerecht auch in der Verteilung der Lasten ansehen. Ich komme beispielsweise aus Nordrhein-Westfalen. Da betragen die Belastungen der Energiekosten bei den unteren 20% der Haushalte in der Zwischenzeit 8,6%, bei den oberen 20% 2,4%. Das ist ein Verteilungsproblem. Ich komme an dieser Wahrheit nicht vorbei. Also muss ich da auch Mechanismen entwickeln, dass alle mit können. Das ist machbar. So, also am Ende, das ist meine Schlussfolgerung, wir brauchen eigentlich eine neue Phase von Aufklärung. Es ist gut, dass die Umweltbewegung jetzt angefangen hat mit dieser Debatte über Natur, Nachhaltigkeit und Wachstum, um den Fortschritt neu zu definieren. Historisch gab es da immer wieder auch Ansätze, die interessant sind. Selbst beispielsweise Keynes hat in seiner berühmten Schrift über die Verantwortung für die Zukunft geschrieben, er kann sich für das 21. Jahrhundert gar nichts anderes vorstellen als eine Ökonomie, die nicht mehr wächst. Damit meint er insgesamt wächst, natürlich Sektoren auf und runter, völlig klar. Ne? Und diese Diskussion, auch beispielsweise was bei der Weltbank jetzt diskutiert wird mit der Steady-State-Ökonomie, das sind alles wichtig. Und wir müssen die aufgreifen, wir vor allem die Umweltbewegung, und wir müssen einfach das Tabu brechen, als könnte man alles in der Zukunft weiterhin mit der Hoffnung durch Wachstum lösen. Es ist die Illusion. Was wir jetzt brauchen, ist wirklich die aktive politische Gestaltung und die Erfüllung der Gesellschaft mit Demokratie, um auch diesen Umbauprozess zu organisieren oder anders zu sprechen, um das Rendezvous mit dem Schicksal auch tatsächlich auszufüllen und es nicht zu verpatzen. Das ist das, um was es geht.